Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, im Lusthaus des Wissens, im Lusthaus des Diskurses, im Kepler-Salon. Schön, dass Sie da sind. Nicht das oberflächlich Moderne, nicht das vordergründig Spektakuläre, nicht das kurzfristig Modische beschäftigt den Architekten Maximilian Luger. Es ist das Dauerhafte, Ehrliche, das ihn interessiert. Warum sind diese Tugenden in der Architektur so schwer aufzuspüren, kaum umzusetzen und eben nicht salonfähig, fragt sich und uns Maximilian Luger, ausgerechnet hier im Kepler-Salon, ob es salonfähig ist. Herzlich willkommen, Maximilian Luger. Ich bedanke mich auch recht herzlich bei der WAG, bei der Wohnungsanlagengenossenschaft, Magister Schön, für die Unterstützung dieses Abends. Mein Name ist Norbert Röger, ich bin heute sozusagen Ihr Gastgeber und bin auch seit Mai Leiter des Kepler-Salons. Zu Maximilian Luger, kurz vorstellen. Darf ich dich vorstellen, geboren 1958 in Kleinzell, studierte Architektur und Innenarchitektur an der Kunstuniversität Linz und Architektur an der Technischen Universität sowie der Universität für angewandte Kunst in Wien. 1989 gründete er mit Franz Maul das Architekturbüro Luger und Maul. 1995 absolvierte er die Ziviltechnikerprüfung für Architektur und Innenarchitektur und ist seit 1999 als Lektor an der Kunstuni Linz tätig. Luger ist Träger zahlreicher Auszeichnungen und Preise, unter anderem mehrfach, glaube ich, des österreichischen Holzbaupreises, des Staatspreises und des Landeskulturpreises für Architektur. Du hast dieses Thema sozusagen ins Spiel gebracht, ja. Und ich darf dich jetzt bitten, sozusagen um deinen Input. Kurz zum Prozedere des Salons für jene, die heute vielleicht das erste Mal da sind. Zuerst kommt das Referat, sage ich jetzt einmal, von circa einer halben Stunde. Und dann, salonüblich, gehen wir in den Diskurs. Da geben Sie mir einfach ein Zeichen mit der Hand, wer fragen möchte oder einen Beitrag leisten. Und ganz wichtig dabei, warten Sie auf das Mikrofon, denn die Salonabende werden aufgezeichnet und sind ja auch nachzuhören auf unserer Website. Und da ist es auch sehr wichtig, dass man die Fragen aus dem Publikum hört. Vielen Dank. Bitte.
Ja, hallo. Ich habe nicht gerechnet, dass so viele da sind, trotz Ferien und trotz, glaube ich, Entscheidung, ob die österreichischen Skispringer, wie ist heute in der Zeitung gestanden, die Adler oder die Geier sind, also die Lämmergeier oder die Erfolgsadler. Also das hat mich heute schon ein bisschen berührt, auch in dieser Zeitungsnachricht. Ich möchte kurz am Anfang also ein bisschen den Abend strukturieren. Es ist so, dass ich kurze Vorstellung unseres Büros mache. Ich mache kurze Einleitung der wichtigsten Projekte, die wir derzeit bearbeiten, und möchte dann in 15 Minuten im gesprochenen Text Ihnen einmal meine Meinung zu gewissen Dingen erläutern und dann 15 Minuten 6 Bildreihen zeigen, wo sehr persönlich aus meiner Sicht gewisse Projekte kurz erläutert werden, möchte dann in den Diskurs übergehen. Kurz zu unserem Büro. 25 Jahre gibt's Luger und Maul mittlerweile. Ich glaube, im April feiern wir dieses Jubiläum und sind in Wels zu Hause und arbeiten halt von Wels mittlerweile. War auch internationale Projekte. Ein paar wichtige Stationen, die wir derzeit bearbeiten, ist gerade mit großem Linz-Bezug, ist der Masterplan für den Hafen Linz. Also Hafen Linz, derzeit eine Arbeit, die wir ganz intensiv betreiben, die ein irrsinnig spannendes Projekt eigentlich ist. Die ist die ist auch sehr sorgsam, muss ich sagen, von der Linz AG betreut wird. Also das, glaube ich, ein Projekt, wo wir versuchen, der Stadt oder der Bevölkerung der Stadt Linz was zurückzugeben. Also Sie wissen ja, glaube ich, wer die Situation da unten kennt, hat man da eigentlich durch das Zuschütten dieser drei Zungen eigentlich der Bevölkerung was weggenommen. Und wir versuchen jetzt dort eigentlich wieder mit unserem Projekt, das also in einem beschränkten Wettbewerbsverfahren eigentlich das Siegerprojekt war, genau dieses Thema wieder machen und zu versuchen, was kann man eben wieder zurückgeben, was genommen wird. Also es ist ja sehr, viel mehr möchte ich da noch nicht sagen, weil wir so mitten im Prozess des Bearbeitens sind. Aber spannende Situation. Das ist ein sehr großes Projekt für uns. Wir bauen derzeit an der Ostsee ein kleineres Projekt, also auf der Insel Usedom ein kleines Ferienhaus, was wieder eine völlig andere Aufgabenstellung ist, aber eigentlich schon Aufgaben, die wir über eigentlich sehr lange Zeit permanent immer wieder beackern. Also das ist natürlich mit der Herkunft meines Partners vom Attersee, also wir haben dort so quasi die ersten kleinen Projekte betreut und das steuert irgendwie aus und gibt uns eigentlich dieses Aufgabengebiet auch ein bisschen weiter hinaus. Wir machen derzeit das Stammhaus der Diakonie in Gallnerkirchen, Bethanien, also das werden auch einige kennen, Landesausstellung 2015 und so weiter, ein denkmalgeschütztes historisches Gebäude, das mit allen Sensibilitäten behaftet ist, die man sich vorstellen kann. Dann ein weiteres Projekt ist die Evangelische Kirche in Gmunden. Also auch dieses Projekt ist ein derzeit so ganz aktuelles Projekt. Wir bauen demnächst ein Kulturzentrum in Machtrenk, also in unmittelbarer Nähe. Und eben, nachdem ein Bauherr von uns auch da sitzt, für die WAG permanent einige Dinge, auch ganz, ganz aktuell, also der erste sechsgeschossige Holzbau in Oberösterreich. Also das wird ein Thema, das uns auch in der nächsten Zeit beschäftigen wird. Ja, das mit 15 Mitarbeitern, also kein so kleines Büro mehr. Und das ist so ein Abriss von 40 Projekten, die wir, sage ich mal, ständig betreuen und bearbeiten. Ja, ich möchte beginnen mit dem Aufsatz, ich nenne ihn Aufsatz, es ist ein Aufsatz, den ich eigentlich vorlesen möchte und dort einfach ein paar Dinge, die auch im Vorspann gesagt wurden, eigentlich beantworten möchte und dann anhand vielleicht von eben diesen 6 Projekten so meine ganz persönlichen Zugang dorthin, wieso kommt es dazu, wieso gibt es diese Aussagen, welche Antworten habe ich persönlich drauf, ja. Es ist vorauszuschicken, dass wir natürlich in einem permanenten Prozess uns befinden. Also wir lernen ja ständig, ja. Also wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, lernst du ständig. Wenn du nicht mehr lernst, ja, dann ist es besser, du hörst auf, ja. Also das ist so mein Ansatz. So, ich beginne kurz ein paar persönliche Dinge, die mir aber wichtig sind, dass ich sie nenne, weil ich so aus quasi meiner Herkunft auch Ihnen vielleicht ein paar Sachen mitteilen möchte. Ja, geboren und aufgewachsen im Mühlviertel, als viertes von 6 Kindern. Mein Vater, gelernter Steinmetz, von Granit geprägt, handwerklich sehr geschickt. Die Mutter, katholisch, fürsorglich und streng. Beide aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Also das ist so mein Hintergrund. Diese Gegebenheiten mit dem Einfluss einer sehr einfachen Gesellschaftsstruktur des Heimatortes prägten mich die ersten Lebens- und Schuljahre ohne größere Aufgeregtheiten. Erst mit dem Verlassen der gewohnten Umgebung und dem für jeden Mühlviertler doch großen Sprung über die Donau eröffnete sich durch die handwerklich geprägte Schulausbildung in Hallstatt der Horizont, nach mehreren universitären Ausbildungsstationen den Beruf des Architekten zu ergreifen. Norbert hat meine Stationen schon erzählt. Warum erzähle ich das alles? Um vorweg klarzustellen, dass mein Zugang zu all diesen Themen sicher nicht der wissenschaftliche, analytische ist, da ich eben nicht die notwendige spezifische Ausbildung dafür mitbringe. Ein Umstand, den ich manchmal als großes Defizit empfinde, aber manchmal auch als glückliche Fügung deute. Der Zugang liegt im handwerklichen Tun. Eine Leidenschaft, die ich immer mit großer Hochachtung der Leistungen anderer gegenüber selbst pflege. Eine Möglichkeit zur ständigen Überprüfung möglichst aller Versuchungen modischer Verführungen zu widerstehen. Gutes Handwerk unterliegt nicht der Oberflächlichkeit kurzer Zeiträume, sondern hat sich über lange Zeiträume historisch entwickelt mit dem Auslesesieb der Dauerhaftigkeit. Kaum ein liebgewonnenes Hemd weist schlechte Materialqualität, unsaubere Nähte oder schlechte Passform auf, aber dies ist ja natürlich schon alles, ich glaube, Sie kennen ihn alle, von einem Maurer, der Latein gelernt hat, gesagt. Das Adolf Loos, ich glaube, diese Dinge werden Sie erkennen. Ja, nun zu den Wörtern, die ich an den Beginn meiner Ausführungen stelle. Vordergründig spektakulär. In der Architekturdiskussion läuft derzeit ein Wettkampf, der kontroversieller nicht sein könnte. Die Schiefen gegen die Grauen, die Üppigen gegen die Spartanischen, die Heißen gegen die Kalten, die Teuren gegen die Billigen, die Vordergründigen gegen die Introvertierten, die Spektakulären gegen die Ruhigen. Alles überzuckert mit dem Modewort des beginnenden 21. Jahrhunderts, nämlich nachhaltig. Nun, auf welcher Seite sehe ich mich? Gott sei Dank bin ich zu wenig intelligent, all die Denkmuster teilweise selbst generierender Computerprogramme zu verstehen, geschweige denn, sie bedienen zu können. Gott sei Dank bin ich so erzogen worden, dass es mir gar nicht möglich ist, wirklich aufwendigst in Material und Form in überbordender Fantasie und uneingeschränkten Mitteln zu denken. Also klar, ich stehe auf der möglichst einfachen, materialbewussten, ökonomischen Seite, also auf gegen diese Prasser, Formvergewaltiger und Wurmlochkopierer. Ein jüngst eröffnetes, gekonntes Beispiel meiner ersten Schlagworte möchte ich Ihnen kurz zeigen. Sie sehen es dann im Anschluss. Nur ein paar Details, ein paar Ansätze, die zeigen, wie für mich verrückte Dinge in gewissen Bereichen geschehen. Nicht etwa in privaten Millionärsdomizilen, nein, in von der öffentlichen Hand, also dem Steuerzahler, finanzierten österreichischen Bildungseinrichtungen, dem WU-Campus in Wien. Es kommen dann noch Bilder, die für mich eigentlich gewisse Dinge Frage stellen. Im Spitzensport, speziell im Skiabfahrtslauf, wird oft davon geredet, dass sich vor der Überwindung so mancher fast selbstmörderischer Schwierigkeit das Hirn auszuschalten sei. Einigen natürlich nicht namentlich genannten Architektinnen und Architekten gelingen solche Mausefallen, aber leider vergessen sie manchmal, ihr Hirn wieder einzuschalten. Dies gilt natürlich auch für und vor allem für so manchen Entscheidungsträger. Kurz ein Auszug aus einer Architekturkritik von Christian Kühn. Ich glaube, Sie kennen den Christian Kühn. Karneval der Alphatiere, also in Bezug auf diese WU. Ein Auszug daraus. Ob das gelungen ist, lässt sich inzwischen im Maßstab 1:1 beurteilen. Eigenständig sind die Beiträge, die letztlich realisiert wurden, tatsächlich geworden. Von Kohärenz kann allerdings keine Rede sein. Star-Architekten sind Alpha-Tiere und die Jury und Bauherren entscheiden sich im Zweifelsfall für die starke Geste. Die Begegnung der Institutionen findet trotzdem statt, sie tendiert aber anlassmäßig eher zum Gschnasfest als zur Promotionsfeier. Den Preis für das beste Kostüm gewinnt dabei eindeutig das Learning Center von Zaha Hadid, das im Zentrum der Anlage liegt. Das Learning Center ist ausgesprochen fotogen. Ich habe gerade gestern gesehen im Zentrum oder in dieser ORF-Sendereihe auch schon ein Blick in dieses Learning Center und wird der WU mit Sicherheit eine Präsenz in den Medien garantieren. Man merkt dem Gebäude an, dass sich Detailplaner und Ausführende mit großem Einsatz bemüht haben, eine Idee kompromisslos umzusetzen. Tatsächlich sieht das Ergebnis aus wie die ursprünglichen Visualisierungen mit einigen angesichts der geometrischen und technischen Komplexität nicht verwunderlichen Abstrichen im Detail. So, weiters. Man versenkt, das ist jetzt nicht mehr von Köln, sondern wieder eigentlich meine Ausführung dazu. Man versenkt Millionen oder Milliarden von Euros in Bankkonstrukte. Zufällig ist dieses gemeinte Institut architektonisch ebenfalls so eine einstürzende Materialorgie. Auch das sieht man permanent im Fernsehen. Keiner macht sich Gedanken, wie das entstanden ist. Also, und kann sich bei dem eben durch die zeitliche Abnutzung logischen Sanierungsbedarf eines Demokratiehauses dieser Republik nur halbherzig zu einer ordentlichen Sanierung entschließen. Ich denke an diese Diskussion um das Parlamentsgebäude. Aber die wahre Demokratie, so finde ich fast, findet heutzutage ja sowieso in den neuen Medien statt. Also wozu noch ein Parlamentsgebäude? Die Knappheit öffentlicher Mittel verursacht zum einen von einem meines Erachtens überdimensionalen Sozialstaat beziehungsweise überzogenen Anforderungsprofil verschiedener Gemeinschaften, führt leider oder Gott sei Dank zu einem Reduzierungs- und Vereinfachungsprozess. Leider aber nur fast immer am Einzelprojekt und nicht in einer schlankeren, zusammengefassteren Verwaltungsstruktur. Bei aller Wertschätzung von freiwilligen Hilfseinrichtungen. Aber wozu braucht eine Gemeinde wie Bad Leonfelden 7 freiwillige Feuerwehren mit allen dazugehörigen, wohlgemerkt von öffentlicher Seite finanzierten Einrichtungen? Ein Land wie Oberösterreich 444 Gemeinden mit nahezu allen öffentlichen Einrichtungen. Ich kann es nicht verstehen. Dem sogenannten Bilbao-Effekt hat durch die Knappheit der öffentlichen Mittel und durch den Versuch, spektakuläre Einzelbauwerke zu errichten, der Sache wohl einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das grundsätzliche Nachdenken über Ortsentwicklungen aber noch nicht einhergeleitet. Gebäude, und dies auch speziell hier in Linz, erfahren durch spezielle lichttechnische Raffinessen Effekte, die sie über den eigentlichen Anspruch eines Gebäudes heben. Erkannte man noch früher den fleißigen Beamten außerhalb der Bürozeit, also an seinem beleuchteten Büro, so präsentiert sich so manches öffentliche Gebäude heutzutage als pulsierende Effektmaschine, alles natürlich fast kostenlos, dank neuer LED-Technologien. Ich frage mich, ist das nachhaltig? Als kurze Ablenkung meiner Ausführungen möchte ich vor kurzer Zeit eine Ausstellung, eine Rede von Wolfgang Freitag zitieren, leitender Redakteur der Presse anlässlich seiner Eröffnungsrede am 27. November im AFO, der Hintergründe meines Erachtens sehr trefflich analysierte. Dieser Zug ins sensationell spektakuläre hat mehrere höchst unterschiedliche Hintergründe. Zum einen den urmenschlichen, dass uns, also die Leser, Seher, Hörer, die Öffentlichkeit insgesamt, das offenkundig Außerordentliche zunächst einmal mehr interessiert, als das, was seine besondere Qualität möglicherweise erst auf den zweiten, dritten Blick erweist oder womöglich erst in seiner freudvollen Nutzung über Jahre. Zum anderen darin, dass ein schiefer Winkel halt nun einmal leichter als besonders zu erkennen ist als ein rechter. Eine vielfach gekrümmte Titanplattenhaut eher Wunder nimmt als schlichter Verputz, dass irgendein dekonstruktivistisches Glasgebirge eher Staunen macht als der noch so raffinierte gewählte Rhythmus einer einfachen Lochfassade. Und das sich über Wolkenschlösser so viel einfacher schreiben lässt als über Differenzierungen im Detail. Wohldurchdachte Grundrisse, Sorgfalt in der Materialienwahl. Verkürzt gesagt, 6000 gedruckte Zeichen über das Guggenheim Bilbao haben wahrscheinlich 100 oder 1000 Mal mehr Leser als der Bericht über ein noch so klug ausgeführtes Kleinspital irgendwo in der Einschicht. Und ich brauche nicht einmal einen intimen Kenner der Materie, der sie schreibt. Das kann zur Not auch der lokale Korrespondent erledigen, der sonst nur über Wirtschaft berichtet und im Übrigen keine Ahnung von Architektur hat, weil das Spektakel auch ihm Erzählstoff in Fülle liefert und die Beschränkung auf 6000 Zeichen eine darüber hinausgehende Auseinandersetzung im Detail völlig überflüssig macht. Ergebnis? Es sind die Hungerkünstler, die Damen ohne Unterleib, die Elefantenmenschen, die unser Bild davon, was Architektur ist, heute in der Öffentlichkeit maßgeblich bestimmen. Eine Freakshow, die wir gern besichtigen, wie wir die Jahrmarktssensationen vergangener Tage besichtigt haben, mit wohligen Gruseln und zugleich in einer Gewissheit, dass all das mit uns selber, Gottlob, gar nichts zu schaffen hat. Aber Weihnachten muss ja das ganze Jahr dauern und ein Gebäude kann sich bekanntlich nicht gegen derartige Behübschungen wehren. Nun zu Entwicklungen, denen sich der Berufsstand des Architekten mit schwer bzw. wahrscheinlich nur mit strikter Abstinenz entziehen kann. Dem Einfluss der modischen Tendenz. Was in Zeitspannen unter dem hinlänglich bekannten Ausdruck der Postmoderne Gott sei Dank nur etwa 2 Dezennien dauerte, verfolgt uns in Form von Materialmoden schon wesentlich länger. So zählt wohl zu den Selbstzerstörungs- bzw. Selbstfindungsritualen der Architekten eingefärbte Asphaltbeschichtungen, bündige Tür- und Sockelkonstruktionen, fugenlose Sichtbetonwände und wie sie noch alle mit Sicherheit zum Scheitern verurteilte Material- und Konstruktionsdetail heißen, ein- oder mehrmals zu probieren, samt Argumentationsseminare für gefällelose Flachdachkonstruktionen, um dann letztlich doch zu scheitern. Wir, beziehungsweise ich, habe zumindest die Wellblechzeit ausgelassen, beziehungsweise in dieser Zeit nicht das nötige Geld für entsprechende Fachmagazine aufbringen können. Dass heute Gebäude durch die bauphysikalischen Erkenntnis besserer Dämmung zu überdimensionalen Pelztieren, aber vielfach leider ohne notwendige Atmungsaktivität ausgestattet werden, beschert uns ein Revival des Schimmelpilzes. Auch diese Entwicklung möchte ich dem Attribut kurzfristig zuweisen, das uns leider die nächsten 30 Jahre beschäftigen wird. Die Sanierung der Sanierung bringt natürlich Arbeitsplätze, oder? Wann gelingt es uns endlich wieder, kurzfristige, modische Tendenzen am Laufsteg zu belassen, der Architektur ihre wahren Wertigkeiten zurückzugeben und dadurch einen dauerhaften Weiterbestand herzustellen? Gebäude der Gründerzeit sollten uns in vielerlei Hinsicht Vorbild sein, aber nicht in allen. Das dritte Schlagwort, oberflächlich modern, ziehe ich weitgehend auf den Stilbegriff der Moderne in der Architekturgeschichte. Es ist zu beobachten, dass erst heute die Zielrichtung der Moderne, die vor allem in den 20er und 30er Jahren seinen Ausgang im sogenannten internationalen Stil genommen hat, Eingang findet, vor allem im Repertoire des sogenannten Häuselbauers. Wieder ein Beispiel zeigt die groteske, völlig nachher völlig missverstandener Form- und Funktionsverhalten. Hier sei angemerkt, dass es einfach nicht möglich ist, Architektur unabhängig vom Zeitfaktor zu betrachten, geschweige denn zu kreieren. Was in den 50er und 60er Jahren durch Ressourcenknappheit sowie einem unbändigen Individualitätsdrang zur Vervielfältigung von Einzelobjekten geführt hat, mit oft brauchbaren, funktionstüchtigen Dächern und überschaubaren Gärten, mutiert heute zu banalen Kopien moderner Architektur in einem Ausmaß, der einem den Angstschweiß oder die Grausbirne aufkommen lässt. Das Flachdach hat Einzug in den Fertigteilhauskatalog gefunden. Jedoch vielfach ohne Sorgfalt, ohne Wissen der Ausführung, dass dieser Bauteil eben benötigt. Riesige Glasflächen werden bedingungslos dem Sonneneintrag ausgesetzt, ohne dem Wissen zur Notwendigkeit der gleichen Aufwandsinvestition von entsprechenden Sonnenschutzmaßnahmen. Vom Bewohner wird das Bedürfnis nach Helligkeit gefordert, um unmittelbar nach Übergabe dieser hellen Räume diese Errungenschaft durch mehrlagige Vorhänge und sonstige Graufilter wieder zu vernichten. Ein Hoch an die skandinavischen Gepflogenheiten, die sich wohl aus der Lage dieser Gegend zur Sonne erklären lassen. Auf das allgemeine Gespür, auch Räume funktionstüchtig und geschmackvoll einzurichten, möchte ich hier gar nicht eingehen. Bei nachträglicher Befundung von manchen Baumängeln in Gebäuden erleben wir allzu oft die Brutalität und das Vernichtungspotenzial des alles überschwemmenden Möbelmarktes. Dem Spruch, ein gutes Gebäude muss das aushalten, kann ich in diesem Bezug nur mehr schwer folgen. Diesbezüglich möchte ich nur ein kleines Beispiel dieser Entwicklungen erwähnen, die ein kurzer Exkurs in die gängige Ausbildungsstruktur zeigt. War es in den 70er Jahren meiner Schulzeit in Hallstatt, einer sehr traditionsreichen Ausbildungsstätte für Tischler, Drechsler und Bildhauer, noch die Beschäftigung mit dem qualitätsvollen Einzelmöbel, mit dauerhaften Holzverbindungen, so sind es heute Computeranimationen und dergleichen, das Erreichen des sogenannten Matura-Niveaus, um möglichst gleich den Einstieg in das mittlere Management anzupeilen. Grundsätzliches verstanden oder nicht. Lichtblicke kommen mir Gott sei Dank in meiner Tätigkeit als Lehrender an unterschiedlichen Hochschulen und Universitäten unter. Die Magie der Verheißung des künstlerischen Berufes zeigt hier Wirkung, um spätestens jenseits der 50 in eine Phase der Erläuterung einzutreten. Um einer gewissen Aufklärungsaufgabe nachzukommen und dem anwesenden Publikum sachlich kurz die Wege oder Irrwege der Ideenfindungsprozesse zu erläutern, fange ich beim Architekturwettbewerb an. Architekturwettbewerbe, ob öffentliche, private, geladene oder offene, sind keine Garantie zu einem guten Ergebnis. Allerdings die wohl klügste, bewährteste und auch treffsicherste Methode auf dem Weg zu guter Architektur. Aber nur, wenn die Voraussetzungen dafür ebenfalls dem Credo von obersten Qualitätsansprüchen folgen. Dem guten Ergebnis geht eine gute Vorbereitung voraus. Die Auswahl von Preisrichtern sollte nie den Versuchungen des Zeitgeistes unterliegen. Parteipolitik hat hier sicher überhaupt nichts verloren. Dem Beispiel mit sogenannten Star-Architekten füge ich hier nichts mehr hinzu. Also wie geht's? Frage den, der gute Erfahrungen gemacht hat. Frage den, der schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und hinterlege dies mit einer positiven Einstellung dazu. Einige Städte, Länder und Gemeinden bedienen sich seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts der Einrichtung von Gestaltungsbeiräten, einem unabhängigen Gremium von Fachleuten, die Architekturprojekte bewerten, zurückweisen oder zur Weiterentwicklung empfehlen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass diese Beiräte viel Schlechtes verhindert haben. Es ist Aufgabe dieser Beiräte, die Verflechtungen politischer Entscheidungsträger konsequent zu ignorieren und einfach die beste Möglichkeit ohne Schulmeisterei mit den Projektanten zu suchen. Ein wahrlich schwieriges Unterfangen, das von vielen politischen Verantwortlichen, vor allem von kleineren Ortskaisern, nicht erkannt, geschweige denn eingerichtet wird. Aber wer gibt schon diese Macht des Erlaubens oder Verhinderns ab? Viele erkennen nicht das Potenzial, klug aus der Schusslinie zu treten, die diese Einrichtung bietet, um sich vielleicht den einen oder anderen Vortrag auch hier in Linz im AFO anzuhören, um an den Voraussetzungen zum Entstehen von guter Architektur zu arbeiten. Ein Thema, das ebenfalls so etwas anders gelagert mit Autorität, Doktrin und sonstigen Bedürfnissen zu tun hat, ist der Umgang mit Denkmal- und Naturschutz. Hier treten die zuständigen Beamten in die Rolle der Allwissenden mit dem Schutzmantel des Gesetzes. Welch leichtes Unterfangen, oder doch nicht? Ein jüngst von unserem Büro, das möchte ich dann auch zeigen, ausgeführtes ganz kleines Projekt lässt mich diesbezüglich nachdenklich werden. Sind diese oft rigorosen Methoden von Veränderungsprozessen doch notwendig, um zu bewahren? Ist unsere Gesellschaft schon so hintertrieben, dass nur mehr das Mittel des ultimativen Verbotes greift? Ich habe diesbezüglich noch keine für mich schlüssige Meinung gefunden und harre der zeitlichen Erleuchtung. Eine für mich sicher wichtige Frage, die sich neben Ausbildung und so weiter stellt, ist die Frage der Qualität der Berichterstattung über Architektur in den Medien. Ich kann einfach vielfach nicht verstehen, wie das Thema von Architektur einer kulturhistorisch unbestrittenen Zuordnung zu den sogenannten schönen Künsten ständig der Verweis in die Immobilienseiten vieler Tages- und Wochenzeitungen gegeben wird. Mir ist unverständlich, wie sich ständig irgendwelche Lifestyle-Schreiberlinge im Schutz von Herausgebern Dinge bemächtigen, deren Zusammenhänge sie in Bezug auf Architektur einfach nicht verstehen und dadurch in völlig falsche Zusammenhänge bringen. In der Architektur, ein Spruch, der für mich ganz wichtig ist, geht es um Räume, die Decke ist der Himmel, die Fassaden sind die Wände. Der Spruch ist von Louis Kahn. Kritik ist einer der wichtigsten Appetitanreger, will aber ob seiner umfassenden, dafür notwendigen Voraussetzungen gelernt sein. Nun, nach einigen vielleicht auch oberflächlichen Betrachtungen setze ich zwei Worte an den Schluss, die für mich viel Verbindungspotenzial in sich birgen. Ehrlich und dauerhaft. Hinlänglich bekannt im Spruch, ehrlich währt am längsten. Gutes Handwerk, gut gemachtes Handwerk überdauert. Schnell und oberflächlich gemachte Massenware verschwindet, so schnell wieder, wie sie erzeugt wurde. Mit dem Nachteil, dass sie eben keine Wertigkeit erlangt. Aber doch jede Menge materielle und immaterielle Schäden hinterlässt. Mit dem Satz, baue kein Haus, wenn du nicht mindestens das nervliche Potenzial für drei Häuser hast, möchte ich diese Zeilen schließen und zu einer etwas freieren Rede dann bei den Betrachtungen der Bilder übergehen, um dann Ihre Rückmeldungen möglichst direkt auch zu diskutieren. Danke. Ja, ich glaube, jetzt müsste man sich nach rechts oder links drehen. Ich glaube, das ist das Projekt, dieses erste, es sind 6 Bildreihen jetzt, dieses erste Projekt, das möchte ich so auch im Zuge meiner Sätze zu diesem Denkmalschutz und Naturschutzaspekt vielleicht erwähnen. Hier ein Projekt, es steht direkt am Hallstätter See, ist ein ehemaliger Stadel für Heu, also jetzt in einer großartigen, wunderschönen Lage mitten im Grünland. Also wir hatten dort eben, Bauherren sind gekommen, haben unsere kleinen Häuschen in den Seen gekannt und wollten eben dieses Haus erweitern, vergrößern, natürlich also diese Dinge. Wir haben natürlich sofort, ich sage mal, diesen Wink aufgenommen, wie kann man dieses Häusl größer machen, wie kann man dort reagieren, haben Vorschläge gemacht. Dann kam eigentlich ultimativ, so quasi aus Naturschutz- und Denkmalschutzgründen, ein No-Go. Also keine Erweiterung, in keinstem Falle eine Möglichkeit, also wir durften eigentlich nicht einmal umbauen. Ja. Also es gibt dafür keine Genehmigung, es gibt dafür auch keine Einreichung. Also das heißt, wir haben uns völlig außerhalb des rechtlichen Rahmens bewegt. Ja. Es war eben genauso, wie es passiert in vielen Gemeinden. Nicht? Also wie geht man um? Der Bürgermeister hätte das alles erlaubt. Ja? Der wollte auch die Vergrößerung erlauben, der hätte das alles erlaubt. Es war eben sehr rigoros. ICOMOS in diesem Seengebiet, das ist einmal Hallstatt, das ist einmal Weltkulturerbe. Und letztlich war dieser Prozess für uns immens wichtig, weil wir dann gesagt haben, na, das hat ja was. Da müssen wir da extrem nachdenken, ob es nicht wirklich einen Sinn gibt, warum das besteht. Und haben uns wirklich dann völlig reduziert und eben zu dem Entschluss durchgerungen, kaum Veränderungen an diesem Häusl zu tätigen, wohl aber das innere Gefüge dieses Häusls dort völlig neu zu interpretieren. Also es zeigt jetzt kurz, ich glaube, diese Lage, das ist also mitten im Grünland, direkt am See, also man wünscht sich das. Ja. Oben geht so ein Radweg vorbei, der eben durch eine wirklich grausliche Einzäunung auch von der Gemeinde dann schon dieses Naturbild eigentlich zerstört. Ja, okay, das ist halt so, vielleicht wird das einmal korrigiert. Wir haben dann dieses Ding dann wirklich so behandelt, dass es eigentlich eine Schale in der Schale ist. Wir haben also das äußere Gefüge völlig belassen, haben aber diese Dinge dieser Holzkonstruktionen, die natürlich alle durchgefault waren. Also wir mussten das alles ergänzen, weil das hielt nicht mehr stand. Haben diese ganzen Proportionen genommen und haben eben versucht, all diese Proportionen zu verfeinern und haben also uns Schalungen angeschaut und haben das alles reduziert, haben das Ding innen gedämmt, also bauphysikalisch dann auf Stand gebracht und dann dieses Ergebnis jetzt noch abgewittert, dass ich von außen wirklich nur in den Schalungsdetails ein bisschen von dem anderen absetzen. Das Ganze ist ein bisschen feiner worden und Schindeldeckung und so weiter ist wieder und steht so dort und hat diese sehr einfache Ansicht vom See, die sich eben nicht verändert gegenüber dem Stadel davor. Sie sehen jetzt dann diese Details, dieser natürlich behandelten Steinsäulen an den Ecken und des Sockelbereiche. Und das Einzige war, wir haben also dann diesen Kamin dazugefügt. Das war also die einzige Maßnahme, die wir auf der Rückseite gesetzt haben. Und haben dann das Ding innen völlig neu interpretiert. Also diese Schicht innen, die liegt. Diese Dinge, die bis ins kleinste Detail von uns bearbeitet wurden. Es gibt dann diesen zentralen Ofen, der zugleich als Treppe hinauf dient, oben vier Schlafplätze, also ein kleines Raumwunder. Auf 23 Quadratmetern können dort vier Leute schlafen, kochen, sitzen, Badezimmer und alles, was man so hat, braucht für eine Ferienwohnung und so schaut es dann aus. Wir beschäftigen uns natürlich auch in der Entwicklung dann dieser tradierten Möbel, nicht? Also dieser Tisch, der eben keinen Vergeltgott mehr unten hat, weil man ihn halt nicht mehr braucht, ja, und und so weiter. Das ist für uns auch immer wichtig und ein Anliegen. Man sieht auch dann diese Bildhaftigkeit der Öffnung, also dahinter entsteht dieses Panorama. Man darf sich nicht allzu weit dann nach links bewegen, weil dann sieht man in Obertraun eine fürchterliche Ferienanlage, die dort auch neu gleichzeitig entstanden ist. Ja, das sind die Steinpfeiler, die, nein, die stehen am Boden. Ja, die stehen am Boden, da ist nur die Bank davor jetzt und die haben wir innen gedämmt und weil sie halt Stein sind, ne? Das muss man ja bauphysikalisch im Prinzip dann hinkriegen. Und das, so schaut es dann am Abend aus und, ja, das war ein Projekt, das zweite Projekt und jetzt gehe ich sehr zu meinen persönlichen Projekten, weil dort finde ich keine Ausreden. Also das heißt, was ich oder wir, ich mit meiner Frau für uns bauen, bauen wir für uns und das sind keine Ausreden mehr erlaubt. Ja, Franz, du wolltest noch kurz?
Ja. Der von mir mit dem Mikrofon.
Ja.
Was ihr mit dem Bernhardhaus gemacht habt.
Ja, das ist nicht Gegenstand. Ich habe das Bernhardhaus nicht da, kann aber gern dir dann Antwort geben. Ja, ja. Wie gesagt, dieses Haus ist jetzt unser eigenes, also das meine Frau und ich vor, ich glaube jetzt 1998 erworben haben. Ja, also das ist so ein Betonbau aus den 60er Jahren, sollte ursprünglich weggerissen werden. Ich habe es dann gesehen, weil ich ständig da meine Spaziergänge dort vorbeigemacht und bin draufgekommen, dass das ein ganz intelligentes Haus ist. Das ist so ein Schoten, das sind Schoten von 3,60 Meter Achsmaß und konnte das in dieser Zeit dann dort kaufen und jetzt in zwei Realisierungs- und Erneuerungsphasen umbauen. Das war so die erste Phase, wo eigentlich genau diese Dinge, die ich auch jetzt anders machen würde. Also das heißt, dort war es auch noch ein Vollwärmeschutz, der drauf kam, weil ich die Mittel nicht hatte. Ja, ich hatte nicht die Mittel, diese andere Fassade zu denken. Es ist so, ich stehe auch dazu. Und ist ein Thema, wird mich wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre dann wieder verfolgen. Also jetzt beginnt es bereits, diese Vollwärmebereiche dann dort und da zum Abblättern und sich zu lösen. Also das wird einmal ein Thema. Okay, ich stehe dazu. Und das ist jetzt der Lageplan in Wels, in dieser neu entstandenen Randzone des Stadtgebietes. Dieses Schwarz ist eben dieses Haus, das dann jetzt vor 2 Jahren dann diese, sagen wir mal, nur mehr Erweiterung erfahren hat, so quasi dieses Draufsetzen eines sehr leichten, luftigen, in Holz gebauten Geschosses, der eben zurzeit unsere Büroräumlichkeiten drinnen hat. Das aber, und so ist mein Credo, einfach auch weitergedacht ist. Also ich zeige jetzt, da gibt es noch ein paar Bilder, wie das sehr, sehr ruhig und sehr flach dort oben drauf sitzt und von der Gartenseite eben so ausschaut. Große, beschirmende Vordächer, kein Sonnenschutz. Also wir brauchen mit diesen Vordächern keinen Sonnenschutz. Also immens, was man sich eigentlich mit diesem konstruktiven Schutz auch an Geld spart. Ja, also das heißt, das funktioniert. Ist das Vordach so weit auskragend, wie die Raumhöhe ist, schafft man das. Natürlich unter Ausnutzung auch noch der davorstehenden Bäume. Das ist klar, diese Struktur dort ist sehr, sehr einmalig und hilft dadurch. Es gibt dann ein paar so Aufnahmen. Da auch eine Maßnahme, die ganz wichtig ist, dieses bestehende untere Haus hat eine sehr, sehr ausgereizte Statik. Also eigentlich war es nicht mehr möglich, dieses Geschoss draufzusetzen. Und ich habe dann eben lange nachgedacht, wie ich Kräfte dann umleiten kann. Ich habe also so quasi diese Zugbänder, die Sie ganz außen sehen, diese Kräfte noch also in den Innenbereich geleitet und habe dann vielleicht ein bisschen mehr Stützen, die man dann im Innenraum noch sehen wird. Und das ist also diese Sicht aus dem Garten heraus und eine sehr selbstverständliche geworden, wo man einfach ganz klar abliest, welche Etappe, wann ist das nächste entstanden und solche Bilder dann aus diesen Terrassen, die eigentlich sehr gute Qualität der Außenräume oder Übergangsräume, nenne ich sie, bildet. Und so schauen dann diese Büroräume jetzt aus, die wirklich mit dem umliegenden Außenraum auch korrespondieren, ganz, ganz großzügig korrespondieren, total helle Räume bilden und auch da dann dieses Zeigen auch des Materials in den Innenraum hinein, also dieser Holzkonstruktionen. Wir sind da, oder ich habe da versucht, wirklich auch Materialqualitäten auszureizen. Das heißt, es gibt dort einen Linolboden und es gibt die Decke in dem billigsten Holzmaterial, das es überhaupt gibt, die Weichfaserplatte. Also eine Weichfaserplatte, die 14 mm stark ist, die akustisch funktioniert, 2,90 Euro am Quadratmeter kostet, ja, und dann einfach angestrichen wird. Ja. Ich habe aber auch da natürlich diese Dinge des Brandschutzes negiert. Ja. Ich übernehme Verantwortung diesbezüglich. Und so schaut es jetzt dann derzeit in unserer Bürotätigkeit aus. Das sind jetzt, jetzt ein Projekt, das zweite Projekt. Sie sehen jetzt vorne ist dieses Häusl und das hintere ist so jetzt mein wirklich Selbsterfahrungsprojekt. Ja. Dort erfahre ich alles, was ich, erfahren muss. Das heißt, ich baue das Ding selbst. Eigenhändig, alleine. Also es ist so, dass momentan mir es noch gesundheitlich sehr gut geht. Also die Zeit nach dem Büro ab Samstagmittag bis Sonntag am Abend bin ich also die meiste Zeit jetzt über ein Jahr bereits da hinten und erfinde dort mich. Also ich mache auch dort alle Dinge nicht, also von der Fußbodenheizung bis zur Elektroinstallation. Ich bin selbst dort, der die Fußbodenheizung legt, der die Schläuche verlegt, der die Heizkörper aufhängt, der die Übergabestation macht. Momentan kämpfe ich mit der Elektroinstallation, mit dem Zählerkasten. Also das ist nicht so einfach. Elektrisch bin ich ziemlich ein Laie. Ja, und da muss man sich ja schon ganz schön auf die Füße stellen, dass das auch funktioniert bei dieser Voltanzahl. Aber ich mache sehr sorgsam, weil das eigentlich, das glaube ich, das Wichtigste ist. Und Sie sehen jetzt ein paar Bilder von diesem Häusl. Das ist vielleicht der Grundriss, ja, so konstruiert. Vielleicht sollte ich irgendwo einmal später ein Grundstück finden, im Mühlviertel oder irgendwo zurück, ja, man geht ja gern auch zurück, dann ist dieses Ding auch transportierbar. Also das ist genauso lang, wie es möglich ist, dass es transportierbar ist. Es ist genauso schwer, es ist genau 25 Tonnen schwer. Das heißt, auch von den Maßen so, dass es auf einen Sattelschlepper geht und auch so konstruiert, dass es statisch auf diesen Sattelschlepper zu heben ist und zum Wegfahren ist. Also das Ding kann einiges, ja, und hat jetzt einen sehr einfachen Grundriss, ja, das hat also jetzt einen Schlafraum, es hat einen Sanitärbereich und dann hat einen Wohnbereich und zwar einen Arbeitsbereich und einen sehr großen Vorbereich. Insgesamt 100 Quadratmeter, 60 Quadratmeter Wohnfläche und 40 Quadratmeter, ich nenne es diese Porch, also diesen überdachten Bereich und ist eben auch eine Erfahrung jetzt, wie kann man jetzt nur mit Materialkosten, also ich rechne natürlich meine Kosten nicht, ein Minimalhaus bauen. Also mittlerweile bin ich ungefähr bei 70.000 Euro Materialkosten. Ja, also das ist der Ansatz. Ich nenne das auch jetzt, weil das ist so oft ein bisschen gefährlich. Ja, aber das geht natürlich nur mit meinen Connections dorthin, auch zu den Erzeugerfirmen der Materialien und mit meiner Handwerksarbeit. Jetzt zeige ich den Rohbau. Also so schaut das Ding jetzt im Rohbau aus. Es besteht eigentlich aus einer Bodenplatte, auf die ungefähr 20 cm vom Boden weggehoben ist, aus einer Bodenplatte, aus einer Deckenplatte, aus einer langen Rückwand und aus zwei Querwänden. Also diese Konstruktion an sich ist so steif mit eben dem Material Brettsperrholz, dass es ja mit zwei mehr oder weniger Gurten oben mit einer Stange dann weggehoben werden kann. Hat ein Dach drauf und hat eben vorn diese Säulen. Das ist jetzt der Rohbau. Ich zeige jetzt ein paar Bilder, wie das dort in der Gegend steht. Das kann natürlich überall stehen. Ja? Also eine Seite ist völlig offen, die zweite Seite, der Rücken ist geschlossen. Ganz wichtig eben dieses Geborgene auch der Räume, also ganz offene Räume. Das verlangt ja sehr viel von einem, das auch bewohnen zu können. Ja? Das ist ja eine Herausforderung. Und ja, da sind noch ein paar Bilder jetzt, wie das dann seitlich ist. Sie sehen also diese zwei Module, also der rechte Modul ist dieser Teil, der eben auf den Sattelschlepper passt. Den vorderen Modul baue ich in einem oder zwei Tage ab.
Was hat der
denn ja genau, 3,80 Meter ist die Tiefe, ist die Breite. Also wir können nicht breiter. Das ist auch konstruktiv geteilt, also der linke Teil kommt weg und der rechte Teil, also beides hat eigene Stützen. Also eine Doppelstütze, die von innen verschraubt sind und lösbar sind. Es sind vielleicht 20 Schrauben, die dieses Ding zusammenstellt. Da war es dann noch so, auch so eine Sicht meines Verständnisses für auch Konstruktion. Also wir haben im Sommer, meine Frau hat im Sommer einen Geburtstag gehabt und da war es eben notwendig, eine Bar zu machen, brauchte es, und mir war eben diese Bar, die da in der Mitte jetzt so ganz, ganz grazil eigentlich ohne Konstruktion hängt, und das Frappierende bei dieser Bar war, die hat sich keinen Millimeter bewegt. Also die war wirklich durch diese einfache Verspannung, und auch der Kragelstatiker wird Freude haben mit dieser verspannten Konstruktion, die sehr, sehr, die für mich wieder total lehrreich war. Da habe ich wieder so viel gelernt dabei, wie es wirklich dann geht, fast ohne Material. Ja. Und derzeit ist so der Stand jetzt, ist jetzt bereits die Fassade drinnen. Auch die ist so natürlich, man kann das Ding natürlich nicht mit Glas transportieren. Also so gelegt, es gibt zum Beispiel dort keine Silikonfuge. Es gibt nur Dichtungsfugen mit Bändern. Also das heißt, diese Teile können alle relativ schnell oder sehr schnell demontiert werden, wenn man sich traut oder nicht traut. Also bei diesem Glas weiß ich es noch nicht, die Fugen sind entsprechend groß, also diese Bewegungsfugen, aber das weiß ich nicht, das müsste ich probieren, ob es zerbricht. Ich werde oder würde es, sage ich mal unter Anführungszeichen, austauschen, weil das ist natürlich Material wert. Und so schaut es derzeit aus, also nur so ein Blick in den Gang. Bin gerade dabei, die Fußbodenheizung, dort diese Rohre, die sind jetzt verlegt, und beginne jetzt mit dem etwas schöneren Teil dieser Oberflächen. Also jetzt fange ich an, diese Böden zu verlegen, diese Dinge, die jetzt nicht mehr so hirnanstrengend sind, sagen wir mal so. Ja, da sieht man jetzt dann den Raum, der einiges kann. So, jetzt noch ein Projekt, das gerade entstanden ist. Es gibt ja, Gott sei Dank sind große Kritiker von mir zugegen. Ein Bauernhof im Finkelham, also in der Nähe von Everding dort. Also eine Aufgabenstellung, die eigentlich, ja, die sehr einfach ist. Also dieses Bauernhaus an sich gibt's ja nicht mehr. Ja, das ist Vergangenheit. Die Bauern arbeiten ja jetzt völlig anders. Also wie bewirtschaftet man jetzt die Felder? Man hat Traktoren, man hat Gerätschaft, ja, und man wohnt. Ja. Also diese zwei Dinge waren dort das Thema. Also eine Liegenschaft, die, wo es einen alten Bauernhof drauf gab, mitten in diesem, ich weiß nicht, wie viel sind es, 15, 20 Hektar großem Gebiet, war der Hof drinnen. In den 70er Jahren weggerissen worden. Ja, weg. Und dann ist aus gewissen Umständen haben wir eben diese Aufgabenstellung gestellt bekommen und haben dann natürlich zuerst geschaut, wie hat sich dieser Siedlungsrand dort entwickelt, und haben eigentlich diese Position dieses Hauses an den Siedlungsrand gelegt. Also das war für uns die erste wichtige Entscheidung. Also das heißt, natürlich Bauen im Grünland ist Bauen im Grünland, ganz klar. Aber es ist ein Unterschied, ob ich so ein Haus mitten in dieses Areal stelle oder an den Siedlungsrand. Und für uns war das ganz klar. Also man hätte das Haus noch wesentlich spektakulärer in die Landschaft stellen können. Wir haben uns da an den Siedlungsrand angepasst und haben dann ganz, ganz klar definiert. Das eine ist dieser sogenannte Schuppen, ja, wo also die Manipulation der Geräte stattfindet. Und das andere ist ein zeitgemäßes Wohnhaus. Ja, also diese zwei Dinge, dazwischen dann eben Einstellflächen für die PKWs und das war's. Ja, also jetzt die grundsätzliche Idee und es kommen jetzt Dinge, wie wir es interpretieren. Also das heißt jetzt vorne das Wohnhaus, logischerweise. Also es ist ganz eine andere Auffassung wie das klassische Bauernhaus. Es ist auch nicht vergleichbar mit dem klassischen Bauernhaus. Eigentlich ist es ein Wohnhaus und es ist eine Maschinenwerkhalle dazu mit einem Verbindungsteil. Wichtig ist, dass das Wohnhaus, diese Querlage des Wohnhauses, dem hinteren Volumen natürlich Volumen nimmt. Ja, das hintere Volumen hier auch im Foto erscheint wesentlich geringer, obwohl es nicht geringer ist. Ja, und es gibt dann noch ein paar Bilder des Wohnhauses selbst, also diese Konsequenz auch wieder in der Gebäudestruktur. Das ist also sicher sehr ähnlich meiner Auffassung meines Atelierhauses, also dort in zwei Geschossen und eben das Wohnen eigentlich in die Landschaft hinein. Und da sieht man jetzt noch ein paar Aufnahmen, wie konstruktiv das ist. Sehr, sehr klar überschaubar, Stütze, Träger, Platte. Das ist eine Wohnung, ein Büro, ja, also diese Dinge sind dort, der hat also dieser Nutzer dort, das ist ein Sohn eines Bauern, der dort eben dann seine Bürogeschäfte, das funktioniert ja anders, die haben also Personal, ja, da gibt's einen Knecht, der macht diese Maschinenarbeit, der bewirtschaftet die Felder und die arbeiten ja in Form von, das sind kleine Manager, ja, die haben also große Betriebe in Tschechien, in der Slowakei und so weiter und das hat sich geändert, ja. Und ja, da nochmal dieser Rücken des Hauses, den wir bewusst in Ziegel dann, in einem zweischaligen Ziegelmaterial gemacht haben und nicht in Holz, war ursprünglich in Lehm gedacht. Auch diese hintere Stützwand war in Lehm gedacht, die man dann, glaube ich, nochmal sieht, das aber technisch einfach nicht funktioniert hat, weil auch der Lehmbau zum Beispiel, das geistert ja so herum. Ja? Lehm, alles baut jetzt in Lehm, aber in Wirklichkeit ist der Lehmbau wesentlich aufwendiger, wesentlich platzaufwendiger, wesentlich konstruktionsaufwendiger. Man muss sich vorstellen, wenn das dauerhafte Wände sind, muss man Edelstahlbewehrungen nehmen. Ja, das packst du beim Beton nicht. Also das muss man einmal wissen. Ja, alles geistert, alles dieses nachhaltige Bauen, ich kann das nicht mehr hören. Ja, bitte? Ja, Neoromantik, also nicht denkbar. Wir haben es trotzdem, wir haben es auch ventiliert, weil wir auch fasziniert waren. Ja, das muss doch gehen. Dort zum Beispiel mit eben Material Lehm, das dort da ist. Ja, also das war ein Aufgelegter. Und wir sind natürlich dem eingefallen. Ja, klar, haben dann den Martin Rauch konsultiert in Vorarlberg, den Lehmpapst. Ja, der hat kalte Füße gekriegt, weil er halt, das beschränkt sich, gewisse Maßnahmen, gewisse Größen. Das war eben eine Nummer zu groß. Und dann sind wir zurückgegangen aufs konventionelle Ziegeln, auf den Verputz, möglichst, wie soll ich sagen, eine kerngedämmte Putzwand. Das heißt, die Dämmung liegt zwischen zwei Ziegeln drinnen. Also so quasi ganz, ganz simpel und einfache Dinge wieder. Ja. Und ja, das ist jetzt dann die Werkhalle, also diese Halle, die auch also natürlich kostengünstigst gedacht ist, ja. Das ist uns gut gelungen, diese Dinge mit dem erdberührten Holz teilen, ist ganz klar. Das weiß man mittlerweile, dass man da einen Meter hinaufgehen oder einen halben Meter hinaufgehen muss, dass das nicht im Dreck steht. Und das sind so ganz einfache Antworten, die auch, glaube ich, so das Credo meiner oder unserer Arbeit auch dann ist. Nur ein paar Blicke dazu. So schaut es jetzt in den Innenräumen aus, also durchaus auch dieses fast rustikale Bauen, das mit diesen ganz satten Trägern, das ist also diese Klientel, das ist dort. Und dem haben wir einfach entsprochen, die fühlen sich total wohl, das Häusl funktioniert sehr gut und die leben sehr gern dort. Ja, das ist ein normales Einfamilienhaus mit so 250 Quadratmetern.
Das sind Großgrundbesitzer, das sind die Bauherren, das muss man schon sagen. Das sind Agrarmanager. Ja,
die Bauern.
Das sind keine Bauern, weit entfernt von mir, aber das sehr genau angesehen. Das sind Agrarmanager und das ist auch für mich nichts gegen das Bauwerk, aber das hat mit dem Bauernhof nichts zu tun. Das ist eine Außenstelle, wo der sozusagen seine Büroarbeit und sein Leben gestaltet und hat eben für die umliegenden Felder eine Wirtschaftshalle. Hat aber, der kann, das ist ganz klar, viellose Wirtschaft gibt es heute, das gibt es, das ist aber das ganze Problem. Und gegen nichts gegen diese Aufgabe, ja, aber bitte das nicht als Bauernhaus zu bezeichnen. Das ist ein ausgezeichnetes Wohnhaus mit einer Werkhalle. Da können es morgen nicht den Bauern, sondern irgendeinen Handwerker, irgendeinen Industriebetrieb, irgendein Ding hinein tun. Hat nichts damit zu tun.
Ich habe aber, ich glaube, das auch vermieden, dieses Wort. Und ja, das verkauft die Presse oder sonst, wir verkaufen das nicht, ja. Und dazu können wir nachher vielleicht noch.
Ein Bauernhaus ist de facto das Haus eines Bauern. Wenn sich dieser Mann als Bauer bezeichnet, dann ist es auch relevant, das Bauernhaus zu bezeichnen. Nun ist nicht das Bauernhof bezeichnet.
Wie das Bauernhof sogar bezeichnet.
Ich möchte nur anmerken, Bauernhof
ist ja. Ja, also ich darum sage ich mal, ich gehe jetzt einmal, ich habe das versucht jetzt zu erklären, das Haus erklärt und ich glaube,
wir haben heute noch einen, dass wir noch ein bisschen eine Diskussion
finden
lassen.
es passiert immer wieder.
Können wir vielleicht?
Ja, kurz, ich schließe ganz schnell ab, weil ich vielleicht dann sowieso nicht auf dieses Thema dann mehr eingehe, das würde einen Abend weiterfüllen. Aber das ist jetzt so quasi meine Kritik an diesem Umgang mit dieser Bildungseinrichtung. Zaha Hadid, ja. Also, ich verstehe das nicht. Schaut vielleicht ein Opernhaus oder ich weiß nicht, wie das ausschaut, aber das ist jetzt unsere Wirtschaftsuniversität in Wien. Ein Luxusliner mit 10-fachen Kosten eines normalen, Gebäudes. Wir in Linz harren noch der Umsetzung der Umbauten am Hauptplatz. Aus welchem Grund weiß ich jetzt nicht, ja. Und dort gibt's das jetzt alles mit diesen Qualitäten.
So, Christian Köhn, das muss man noch nachholen, hat dazu gesagt, er ist selten in ein Gebäude
so schnell herausgegangen.
Aus dem er so gern wieder herausgegangen ist.
Ja.
Weil alles schief ist. Und man wird schwindelig in diesem Gebäude.
Nur kein Moment. Nein, es ist nicht so einfach, darum sage ich, ich würde dann vielleicht in die Diskussion geben, noch ein paar Sätze. Man geht mit Raum um, ja. Man sperrt dann diesen Raum, weil man sich die Birne anhaut, ja. Also das ist nicht mehr normal. Das ist eben schief. Ja, da gibt's eine Schieflage und das möchte ich kurz anmerken, sonst sage ich da gar nichts mehr dazu. Man vergeudet dort Räume, man sieht jetzt diesen Winkel da dahinter, normal sind Stiegen bei uns ausgenützt, wo zumindest ein Abstellraum dahinter ist, das ist ein Geländer, wo die Viecher anhängst. Und so schaut's dann im Detail aus, ja? Also die pinchigsten Details, die kaputt sind nach der Eröffnung, ja? Und so schaut es dann an diesen Brüstungen aus, die alles andere sind als nutzbar. Ja, ist ja klar, die verwenden das als Bar, da stehen die Kaffeeheferl drauf und das wird dann so ausschauen. Und nach banalste Sockeldetails, ich würde jetzt, wenn ich sage, mir Lauf geben würde, dann gibt's da ein Feuerwerk. Aber das will ich jetzt nicht, sondern beendet es dann irgendwie sehr schnell mit dem Bild, ja. das ist eine Ikone und das war so meine Ausführung zur Moderne. Ja? Und wie schwappt das jetzt in die Jetztzeit? Ja? So schwappt es jetzt herüber mit all den Dingen, die eben damit verbunden sind. Ja? Da sieht man so diese gesamte Entwicklung der 60er, diese einfachen Häuseln, die vielleicht links da, nicht? Mit diesen Dächern, die mutieren dann zu Villen und das Größte ist dann noch rechts das Salettl, diese Sehnsucht dorthin. Ja, so schaut leider Gottes aus und diese Dynamik, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die aufzuhalten ist, wie dem entgegenzutreten ist. Die Architekturkritik macht sehr zögerlich, die Bürgermeister schon gar nicht und das füllt jetzt eine weitere oder viele weitere Sendungen oder Salone. Okay, vielen Dank. Bin fertig und stürzen.
Vielen Dank, es bleiben uns 25 Minuten zum Diskurs, den ich hiermit gleich sozusagen offiziell eröffnen, wer möchte.
Ich habe einmal etwas, darf ich kurz zu dem Haus etwas sagen?
Mikrofon,
bitte sehr nahe. Lieber Max, ich habe dieses Haus sehr genau, schätze, habe auch gesagt, das ist eine anerkennenswerte Leistung. Aber etwas, darf ich schon, etwas, dieses Haus, dieses Bauernhaus, das ist ganz neu, was ist, aber eines, sogenannte Bauernhaus, ja. Aber eines, ich würde dich, ich habe dir sehr viele Fotos geschickt aus der Landschaft und der Bezug zu dem Ort ist nicht gegeben. Und das ist etwas, das ist ein Trumpf, habe ich Hochachtung, dass ihr zum Beispiel in Hallstatt sorgfältig mit dem Dach umgeht, ja, das Dach als plastische Qualität schätzt. Und ich sag dir, die Dächer sind billig, das schaut von, ich bin oben hinaufgegangen und habe hinuntergesehen, habe dir auch Fotos geschickt und dann ist diese Flachdachkonstruktion billig draufgesetzt und überzeugt überhaupt nicht von der körperlichen Qualität in dieser Landschaft, wo daneben die Bauernhäuser sitzen mit den kräftigen so Dächern. Das ist die Problematik. Das Haus als isoliertes Haus, nichts dagegen zu sagen. Aber wir, in unserer Architektur geht es nicht mehr um das einzelne Haus. Du sagst zwar, wir haben uns angeschlossen an die Siedlung, hast aber nicht gezeigt, wie die übrigens Siedlung schaut. Das, auf das wäre ich sehr gespannt gewesen, wie die Siedlung.
Du hast es ja eh gesehen.
Ja, ich habe es gesehen, aber den Leuten nicht.
Ja.
Sprich, wir haben uns an die Siedlung an. Und genau das ist eigentlich nichts gegen die Architektur. Aber in der dritten Dimension, wenn ich drauf schaue, ist es, und wenn du raufgehst, ist es unabhängig von der Qualität des Gebildes. Du hast nur von oben das gezeigt. Ich habe es von oben angeschaut. Und es gibt eben eine fünfte Schauseite, wenn ich in der Landschaft herumgehe. Und das ist die große Tat, wirklich, und die Anerkennung in Hallstatt, habt ihr diese Qualität, die dem Haus eigen ist, geachtet. Beim Neubau nicht.
Ja. Ich kenne ja diese Kritik und ich schätze die Kritik. Ich antworte nur kurz auf die Kritik. Ein paar Sachen weiß der Franz diesbezüglich noch nicht oder vielleicht ja, wird sich das auch noch entwickeln. Dieses bedachte oder flachgedeckte Haus hat ein extensives Grün drauf. Also das wird jetzt eben nicht. Darum, man soll Häuser immer anschauen, wenn sie dann fertig sind und vielleicht ein halbes Jahr nachher oder ein Jahr nachher. Dann kann man alle diese Dinge aus den Parametern her kritisieren und dazu Stellung nehmen. Jetzt ist es noch nicht so. Es wird natürlich. Also das hat Franz, aber das hat Dynamik. Das weißt du genauso. Manchmal will man das gar nicht, aber manchmal muss man's, ja. Das ist so. Wir stehen alle in einem Wettbewerb, ja. Naja, okay. Und da sind wir. Ich stehe auch dazu, ja. Muss aber nur sagen, warten wir noch ein halbes Jahr, warten wir noch ein Jahr. Vielleicht braucht das Haus auch noch 3 Jahre, bis die Fassaden ebenso sind, jetzt sind sie nun neu, das hat einen Verwitterungsprozess, der halt einsetzt und so weiter. Und dann reden wir noch einmal und dann kritisieren wir. Ob ich kenne diese Kritikpunkte, viele Dinge. Wir haben natürlich ein wirtschaftliches Ziel zu erfüllen. Franz hat mir gesagt, deine Rauchfänge sind beschissen. Die sind beschissen. Das ist so. Ja? Ich stehe auch dazu und hätte ich die Möglichkeit nur einmal zu beginnen, würde ich das natürlich anders sehen. Würde ich dort auch wieder Potenzial stecken. Darum bin ich ja froh, dass das kritisiert wird. Ja? Ich sage aber trotzdem, schauen wir es uns an, wenn das eingewachsen ist, wenn die ganzen Grünanlagen dann auch dort ist, obwohl ich nicht sage, dass Grünanlagen Häuser verdecken. Ja, das ist ein Blödsinn. Das Haus muss an sich seine Stärke an sich in jeder Situation haben. Ja, das ist so. Ne?
Nein, es geht um die übergeordneten Fragen. Und ich muss sagen, es geht heute in den ganzen Auseinandersetzungen nicht mehr um die Architektur alleine, sondern um unsere Einbindung in den Städte, in das Siedlungsgefüge, ja. In den Städtebau, sagt man. Das ist genau das Problem. Wir haben wunderbare, moderne Häuser. Das können sehr viele Architekten, ein modernes, gutes Haus irgendwo hinzustellen in die freie Landschaft. Und plötzlich, ich gehe dann in der Mozartstraße oder ich gehe in den Straßen und es versteht, da ist der Mangel, wenn ein Bestand in unmittelbarer Nähe ergänzt wird, da zeigt sich die Qualität. Und das ist auch das, was eigentlich unsere Zukunft bestimmt. Ja? Es geht nicht mehr so sehr um die Einzelarchitektur, sondern es geht wirklich, wie wir unsere Siedlungsstrukturen renovieren. Und das ist eigentlich das Wesentliche.
Moment. Ich möchte das Thema weiter spinnen. Es geht um die Urbanität. Genau dieses Thema hat Christian Kühn angesprochen in seiner Kritik zu dem WU-Campus, wo er vorne hinweg, also an seinem Artikel, die Definition, was ist Urbanität? Das ist ganz wichtig. Hast du das zufällig?
Ja, natürlich. Da geht es auch um den Campus, das Thema des Campuses. Was wählt man? Ja?
Um den Dialog der Gebäude und der Landschaft zueinander. Ja. Ja, das ist das Entscheidende.
Was sprach in diesem Fall gegen ein Hausdach mit First?
Ja, die Kubatur. Nein, die Kubatur, das sind ja Themen der Kubatur. Dach ist Kubatur. Das heißt, sind auch Kosten. Ganz klar, dass das flache Dach ist das günstigste Dach. Ja? Das sagt man so, Geld spielt, das stimmt ja überhaupt nicht. Dass dort auch bei diesen Leuten Geld keine Rolle spielt. Da gibt's ein klares Budget, das ist einzuhalten und da richtet man sich. Auch diese Masse, ja, ich möchte ja auch sagen, dass diese Dächer verursachen Masse, ja. Das ist ein Haus in den Hang. Wir schneiden dort oder wir ringen eigentlich dem Hang die Fläche ab, ja. Und setzen das durch diese rückwärtig, sind einige Bilder da nicht da, wenn man so tief in das Gebäude, ich würde das gern erläutern noch, ja. Aber es stützt eine große Wand, ein großer Wandschirm, dann den Hang. Und ermöglicht dort sehr viel Fläche, nämlich Manipulationsfläche. Das erste Projekt, zielte darauf ab, diesen Schuppen oder diese Halle aus dem Hang herauszuführen. Ja? Also in gleicher Höhe so quasi die Dachfläche als Grünfläche dann zu ziehen. Dann entschied man sich, diese Halle höher zu machen, weil viele Faktoren dann der Nutzung, ja, die wollten plötzlich dann 6,50 Meter Hallenhöhe und so weiter und dann kamen wir heraus. Ja, also dann wurde es zum eigenen Körper und dann war die Entscheidung klar. Wenn du ein Satteldach drauflegst, ist die Konstruktion wesentlich aufwendiger, wie halt der Leimträger, der diese Halle überspannt. Ja, das sind ganz, ganz einfache, erklärbare, betriebswirtschaftliche Dinge.
Ich hätte eine etwas vielleicht detaillierte bauphysikalische Frage,
ja?
Dass sich Holzbau und Flachdächer manchmal nicht gut vertragen, das hat man in Berchtesgaden in dieser Eislaufhalle gesehen.
Ja.
Wie lösen Sie diese ganzen Diffusions- und Feuchtigkeitsprobleme beim Holzbau mit Ihren Flachdächern?
Ja, das sind eigentlich Konstruktionen, Berchtesgaden ist ein anderes Thema. Dort reichen halt, dort wurde unterdimensioniert. Ja. Also der Träger oder die Konstruktion war einfach statisch unterdimensioniert, für diese Last nicht gerechnet.
Und ist verfault.
Ja, natürlich, weil wahrscheinlich bauphysikalische Dinge, Hinterlüftungen und so weiter nicht bedacht wurden. Ja. Das ist, es gibt also jetzt so irgendwie im Holzbau so diese neuen Erkenntnisse des Warmdaches zum Beispiel, wo ich am eigenen Leib wiederum bei meinem Bürohaus vielleicht so wieder was erfahren habe. Nämlich Holzbauten, die vorgefertigt sind, müssen sofort, nachdem sie auf die Baustelle kommen, entweder mit einer rigorosen Notabdichtung bedeckt werden oder konstruktiv so, dass bereits die Bedachung drauf ist. Ja, also der Fertigteil kommt auf die Baustelle. Das größte Problem ist das Eindringen von Feuchtigkeit während der Bauphase, weil eben diese Warmdachkonstruktionen dann so dicht sind und wenn Feuchtigkeit in der Dämmung drinnen liegt, das muss ja ausdiffundieren und das lassen die Dinge nicht dazu. Ja. Ganz einfach erklärt, beim Kaltdach strömt die Luft in einer eigenen Schicht durch. Ja. Kaltdächer sind aber eigentlich Dächer für Steildächer. Ja. Also das Flachdach ist im Prinzip von der Konstruktion ein Warmdach. Gibt schon Möglichkeiten, die aber eingeschränkter funktionieren. Ja. Das muss man eben von Fall zu Fall entscheiden.
Aber ich möchte schon zur eigentlichen Frage zurück und an Sie die Frage stellen, was sind denn dann die Bedingungen, wenn man diesen Standpunkt, dem man ja nach dem Vortrag vieles abgewinnen kann, teilt, dass diese Form von spektakulärer Architektur, die sich in Einzelgebäuden oder eben in ganzen Campi dokumentiert, nicht stattfinden soll? Was muss denn dann passieren, Ihrer Meinung nach, damit eben das nicht passiert? Wer sind da die Akteure? Durch was sind sie getrieben? Sind das die Architekten selber? Sind das die Städteplaner? Sind das die Architekturberäte? Sind das die Bauherren? Sind das die Kommunen, die Auftraggeber? Wahrscheinlich sagen sie jetzt alle zusammen, aber wie kann man das näher spezifizieren, damit eben das nicht passiert?
Ja, ich glaube, einmal das Erliegen einfach dieser Modewelten, ja. Es ist, man orientiert sich so schnell dann an irgendwelchen Moden und das passiert einem ständig auch wieder. Das ist einmal das Hinterfragen. Ist das jetzt so eine Strömung, die uns so einnimmt oder ist das nicht? Also das muss aber jeder für sich irgendwie versuchen herauszukriegen, ja. Und das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, quasi einmal sich das anzuschauen, wie halt die Leute arbeiten. Ja? Was will ich? Was will ich von dem? Wie arbeitet der? Ist das was, mit dem ich, sage ich mal, so eine Linie finde? Das sind so, ich kann da eigentlich nur mal so allgemeine Dinge. Das ist eben die Kunst, den guten Architekten mit dem guten Bauherrn zu verbinden.
Wenn wir wieder zurückkehren zu dem Campus, das ist ein typischer Fall von Hedonismus und das ist ja heute ein gesellschaftliches Problem. Die Selbstverwirklichung wird doch überall groß geschrieben, jeder will sich irgendwie selbst verwirklichen. Er schaut nicht, was der andere macht, sondern er stellt sich hin, wie er glaubt, dass er am besten in Erscheinung tritt. Nicht? Das ist dort ganz einfach und das typische Beispiel, ja. Dass man keinen Dialog eingeht mit dem Nachbarn, wie reden wir uns zusammen, dass das Ganze zusammenpasst, sondern es interessiert mich nicht, was der andere macht, sondern ich stelle mich so hin, ich verwirkliche mich selber. Aber das ist ein gesellschaftliches Problem, das nicht nur die Architektur betrifft, das ist ganz generell heute.
Ja, ich kann dem nur zustimmen. Ich meine, dort ist es auch so, vielleicht bei diesem Campus selber ist ja städtebaulich einmal diese Entscheidung, Campus oder nicht Campus. Der Ort selbst, ist es ein Campus? Ja? Wie sieht man das? Dort ist es zum Beispiel so, dass eigentlich dieses Flanieren, ne? Da gibt es ja so einige Dinge, die Studenten sollen da diesen Weg zwischen den einzelnen Institutsgebäuden eben begehen und das Aber das große Problem ist, wenn man da durchschreitet, dann steht man an der Greauern, an den Zäunen, ja. Also das geht nicht irgendwie weiter in den Prater hinein, der Prater liegt auf der anderen Seite, sondern man steht an bei Zäunen. Also das ist einfach nicht urbanisiert im Gefüge drinnen, ja. Und das.
Aber was mich stört, sage ich jetzt an dieser Sache, oder was mich interessiert, wir sind noch Österreich. Und wir brauchen uns nicht immer an diesen Dingen orientieren. Und wir brauchen uns auch da nicht auseinandersetzen, glaube ich. Das sind sicher Entscheidungen, wo man sich, man weiß es ja heute, es gibt nur mehr Elite-Universitäten mit dem Nachteil, dass die Professoren überhaupt nicht mehr die Studenten unterrichten, weil sie nur mehr Elite-Geschichte sind und forschen. Die Studenten sind dann gleich. Das sind Entscheidungen, das ist ganz was anderes. Aber was mich interessiert, Oberösterreich, sagt dir, was mich am traurigsten stimmt, wir haben in jedem Ort einen Ortsplaner. Und Oberösterreich, die Orte haben noch nie so schlecht ausgesehen, dass wir seit wir Ortsplaner haben. Das ist eine Katastrophe. Über das müssen wir reden. Und jetzt spreche ich dich noch einmal an. Es ist nicht die Dimension. Und ich wette dir, dein Bauherr, wenn du das qualitativ dem vermittelt hätte, genauso ein Dach gebaut. Das ist eine Ausrede. Das ist eine Ausrede. Das kannst du mir nicht sagen. Das Entscheidende ist, dass auch du nicht primär annimmst, ich will mich in diese Siedlung einfügen, sondern das Loch, doch, das ist das Billigste,
nein, mit dem kann ich... Widerspreche dir jetzt völlig, ja? Da widerspreche ich dir völlig, weil das einfach nicht stimmt. Weil ich passe mich dort an den Siedlungsrand, dann hast du diese Siedlung nicht angeschaut, wie die dort tickt und funktioniert.
Die kenne ich schon genau.
Ja, also dann müssen wir gemeinsam einmal dorthin und das erheben und da konterte ich völlig. Ja. Da geht es ja auch um Kubatur. Ich meine, du kannst mir nicht ständig sagen, dieses Steildach ist weniger Kubatur wie ein Flachdach. Dort, wo es wichtig möglichst diese Kubatur, die der Siedlungsrand dort gibt, dort sind es Einzelhäuser, die haben keine Kubatur. Eine Dachkonstruktion dorthin zu setzen für ein Hauptdach von einer Halle und von einem Wohnhaus, sprengt die Kubatur dort. Und das ist die Rechtfertigung des Flachdaches. Ganz, ganz klar.
Wäre vielleicht einmal eine Exkursion für Kepler Salon.
Ja.
Rausfahren und das wäre mal...
Meine Herren, bitte streiten Sie nach dabei. So darf
ich das
übernehmen? Ja.
Herr Rebl, haben Sie sich vorgestellt, wie dieses Haus ausschauen würde mit einem Sattel- oder einem Walmdach bei Einhaltung dieser Auskragungen, die da vorhanden sind, wäre das ein Riesendach, das würde also alles, was dort ist, einmal vollkommen verstellen. Und, aber wenn man davon ausgeht, diese Qualität mit den Glaswänden, das benötigt, es benötigt das auskragende Dach. Und wenn Sie auf dieses auskragende Dach, das hier als Platte gelöst ist, als Flachdach gelöst ist, wenn Sie hier ein Zeltdach drüberlegen, dann bekommt das Dimensionen. Außerdem müssten Sie die Lasten von außen nach innen wieder mit eigenen Stützen, weil das Dach steht ja dann außen, das kragt ja aus, das funktioniert alles nicht.
Aber können wir das sozusagen in den informellen Teil und die Zeit nur ein bisschen nutzen? Der beginnt dann...
Das würde die ganze Form total...
Ja, ja.
Ein anderes Haus muss gebaut werden. Ich möchte zurückgehen in die 60er Jahre und ich weiß, als meine Eltern damals das Häuselbauen angefangen haben, genauso wie Sie jetzt, Herr Architekt, zum Wochenende. Mit dem Radl rausgefahren, mit dem Radl wieder zurück und so weiter. Und meistens war es eine Pfuschpartie unter einem Baumeister. So geht es ja heute auch noch, ne? Und es gab Vorschriften von der Gemeinde aus, so weit weg von der Grundgrenze, das und das und jenes. Und du konntest keine 10 Zentimeter dort oder dahin oder in die Höhe verschieben. Seit wann hat sich das so herrlich gelockert? Weil so viele Leute dahinter stehen, die sich das eben leisten können oder die gewissen Hintertürl, die man ohnehin kennt, warum nicht auch in der Architektur, dass das gestattet wird. So, und wo sind wir heute? Die Herrschaften stellen sich die tollsten Villen hin, unmöglich zum Anschauen. Und damit wir aber von der verkehrsreichen Straße etwas geschützt sind, schön hier zu leben, machen wir uns Barrikaden. Und ich habe gesagt, schon in Öffentlichkeit, wir leben hinter den Barrikaden. Ja, kann man denn das nicht irgendwie wieder in den Griff bekommen, dass das aufgestellt wird?
Ja, natürlich.
Und dann bauen wir wieder normale Häuser, in denen wir uns wohlfühlen.
Ja, ich glaube, das ist ja sowieso nur mal eine Frage der Zeit. Ja,
wenn ja, wir, wenn wir verpusht,
naja, das ist jetzt die Gretchenfrage, aber wenn Sie jetzt auf diese Lärmschutzwände ansprechen und so weiter, ja, das kennt mittlerweile jeder diese Entwicklung. Da hat es also ganz eifrige Beamte gegeben, die halt dieses Konzept haben durchbringen müssen, ob das die Autobahnen sind und so weiter und so weiter. Hat natürlich auch zu tun mit den Anrainern. Die Befindlichkeiten dieser Leute werden immer, immer ärger. Ja, es ist ja jetzt, nennen Sie mir ein größeres Projekt, wo es jetzt nicht eine Vielzahl von Gutachten benötigt, ob das lärmtechnische Gutachten und so weiter sind, weil jeder Befindlichkeiten hat. Und das wird immer extremer. Ja? Die nachbarschaftlichen Befindlichkeiten und so weiter, da gehe ich auf das gar nicht ein. Ja? Ich glaube nur, dass das Geld halt für diese Dinge irgendwann einmal aus sein wird, dann wird das erledigt sein. Ja? Da fängt man jetzt ja bereits ein bisschen an nachzudenken, ist es wirklich notwendig, alle Autobahnen eben so einzuhausen und wir einfach nichts mehr mitkriegen. Ja, ja, ja. Na, also.
Ich wollte kurz auf Januar hinweisen, wo der Fritz Schwarz erzählt hat, dass er mitbekommen hat, dass er an der Landstraße ein neues Haus gebaut wurde. Und da wurde nichts eingehalten. Da wurde die Tiefgarage genau an das andere Grundstück rangebaut und haufenweise Grünfläche vernichtet. Wirklich bis zu dieser Grenze, wo der Garten der andere Garten angefangen hat. Da ist nichts mehr mit Meter Abstand halten etc. Und das sehe ich jetzt im Moment auch bei Volksgartenstraße und weiß ich, wo überall so Lücken verbaut werden, dass wirklich direkt an die nächste Grenze knallhart rangebaut und betoniert wird.
Ja, aber das ist so. Das sind Bedingungen. Ich höre das immer wieder. Ich höre das immer wieder und warum baut man so? Warum baut man dort am Böstlingberg oder am Freienberg oder so weiter? Das sind ja Dinge, die bestehen. Ja, also Architekten kommen dann, die richten sich nach bestehenden Bebauungsplänen. Ja, das ist einfach ganz klar. Es gibt dann Investoren, die wollen dort diese Dichte. Ich bin also absolut dafür, dass man in den Städten verdichtet, ja, wirklich verdichtet. Das ist vernünftig an sich, ja. Aber nur die Befindlichkeiten mit denen muss man halt umgehen oder auch anders umgehen lernen, ja.
Nur wenn ich statt ins Grüne gucke, dann an die Betonwand gucke und da nichts mehr an Abstand ist. Früher, also ich kenne es nur von Erzählungen, dass man sagt, ich glaube 3 oder 5 Meter oder so.
Ja, die Bauvorschriften,
diese Sachen sind vorbei.
Das hast du ja einzuhalten, genau diese Dinge.
Nein, das ist da nicht eingehalten.
Naja, dann,
das hat
dann
er ja erzählt, dass
man,
hier ständig wirklich direkt an die Grenze gebaut wird dann, und jetzt eine Betonwand vor ihm steht.
Ja, da muss man, wenn es wirklich über Schritten ist diese Regel, dann muss man es anzeigen oder wenn einem das wichtig ist und dann wird man dem entgegentreten von Seiten der Behörden.
Ich darf nochmal zu dir kommen. Sehr anerkennenswert sind deine Auseinandersetzungen mit deinem ganz persönlichen Hinterhaus. Aber da ist etwas vollkommen unproblematisch. Das hat eine solche Schlankheit, dass diese Probleme der Kiste in der Radikalität, wie es beim Bauernhaus auch nicht da ist. Das hat ja eine Eleganz.
Ja, 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 ja,
ja, ja. Das hat eine Dimension, mit der ich so handeln kann. Das ist der Unterschied. Mit dieser Dimension kannst du es handeln, ohne dass du es doch brauchst, weil der Körper so griffig ist, so klingt. Außerdem ist das ein Objekt, was sowieso frei sozusagen irgendwohin. Das ist überhaupt nicht geeignet, an das Haus dran zu stehen.
Ja, das ist ein Hinterhaus, das ist ein freies Haus, ist in der Landschaft frei. Aber ich muss schon sehr staunen, ich finde dieses Haus, wie ihr mit dem Haus in Hallstatt umgegangen sind, höchst anerkennenswert. Ist für mich, diese Auseinandersetzungen sind für mich ganz gebräuchlich. Sie sind heute in der Schweiz gang und gäbe, dass man mit diesen Dingen so umgeht. Aber wie ist denn das möglich? Was hast du plötzlich jetzt, warum musst du dem eine Glaswand geben, die du abschotten musst, und der oben hat in einer viel besseren Landschaft, hat zwei kleine Fenster, sehr schön übers Eck, sehr schön belichtet, und das genügt er auch plötzlich. Ja, warum muss denn, und dann das
nächste. Ich glaube, ich muss jetzt stoppen, das verschieben wir in den informellen Teil, sozusagen. Vielen Dank für diesen heißen Salonabend. Vielen Dank, Maximilian Luger. Also, sozusagen als Kepler-Salon die Aufgabe, dass wir dieses Thema weiter im Visier behalten und damit auch Bewusstsein schaffen, weil es ist ja ein Ort des Diskurses und es ist gut, wenn der angefacht ist. Vielen Dank.
Bevor der Norbert das Schlusswort sagt, möchte ich nur eine kleine Episode erzählen in Bezug auf Kepler. Kepler Salon. Ich habe momentan so ein Gastsemester in Kärnten hinter mir und an einem Abend erzähle ich, ja, ich soll da jetzt beim Kepler Salon was sagen. Dann sagt sie, aha, ist es Keppeln? Ja. Also dieses. Also das heißt, im kärntnerischen Dialekt, glaube ich, heißt Keppeln, Kevin, wie man es in der Mundart sagt. Also ich,
okay. Der nächste Kepler-Salon ist am nächsten Montag. Wissen wir genug über die Täter in seinem neuen Roman Bitter? Setzt sich Ludwig Laher mit dem Privatleben wie dem öffentlichen Wirken des international tätigen oberösterreichischen NS-Kriegsverbrechers Fritz Kranebitter auseinander. Im nächsten und in zwei Wochen ist das Thema Lobbyismus. Sie können sich gern eintragen hinten für Newsletter oder auch für das postalische Programm. Und ich möchte auch ermuntern, treten Sie den Freundeskreis des Kepler-Salons, den Freunden des Kepler-Salons, die ermöglichen auch unsere Arbeit und dass wir weiter sozusagen in heißen Diskussionen bleiben. Vielen Dank. Schönen Abend. Applaus